Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Wie weit darf Kritik an der eigenen Partei gehen? Und wann ist es soweit, die rote Karte zu zeigen? Hans-Georg Maaßen war einmal Verfassungsschutzpräsident und machte zuletzt für seine Partei, die CDU, Wahlkampf in Sachsen, wie hier in Radebeul. Er wolle, dass die CDU bei den Landtagswahlen stärkste Partei wird, sagt er da. Und er sagt auch, er stehe skeptisch der Ausländerpolitik der Bundesregierung gegenüber. Die kritisiert er regelmäßig und heftig. Und deshalb wird das Aushängeschild der rechtskonservativen Werteunion auch oft mit der AfD in Verbindung gebracht. Doch Maaßen will in der CDU bleiben. Was die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer dazu sagt, das sorgte nun für Wirbel, den andere CDU-Wahlkämpfer gerne vermieden hätten. Kirsten Gierschig berichtet.
Eigentlich sollte es heute um die Truppe gehen. Tag der offenen Tür im Verteidigungsministerium. Die Chefin bringt eine gute Botschaft mit. Rund 180.000 aktive Soldatinnen und Soldaten dürfen ab Januar kostenlos Bahn fahren. Für die Verteidigungsministerin ein guter Tag. Als CDU-Vorsitzende muss sich Annegret Kramp-Karrenbauer aber erstmal selber verteidigen. Sie wolle keineswegs Hans-Georg Maaßen aus der CDU ausschließen.
Ich habe weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert. Die CDU ist eine Partei mit über 400.000 Mitgliedern, dass jeder seine eigene Meinung haben kann. Das macht uns aus.
Der ehemalige Verfassungsschutzchef Maaßen ist als migrationspolitischer Hardliner und oft beißender Kritiker seiner eigenen Parteiführung unterwegs, vor allem auf Twitter. Nach Maaßen gefragt, hatte Kramp-Karrenbauer in einem Interview gesagt, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet. Maaßen ist Mitglied der selbsternannten Werteunion. Keine offizielle Gliederung der CDU, sondern ein Verein mit rund 2000 Mitgliedern. Kritik an der Parteichefin.
Es kann nicht sein, dass nur die Parteiführung ein Recht auf eine eigene Meinung hat, sondern jedes Mitglied.
Man müsse diese Meinung aber in gegenseitigem Respekt äußern, so die Vorsitzende.
Dass klar ist, der politische Gegner ist außerhalb der Partei, nicht in der eigenen Partei. Und dass klar ist, dass nicht versucht wird, eine Partei grundlegend zu verändern.
Aus der CDU bekommt Kramp-Karrenbauer auch Rückendeckung für ihre Distanzierung von Maaßen.
Es ist wichtig, dass die Parteivorsitzende deutlich gemacht hat, dass wir uns von ihm abgrenzen, dass er nicht die Mitte der CDU beschreibt.
Doch für die CDU in Ostdeutschland, wo Landtagswahlen anstehen, kommt die Diskussion zur Unzeit.
Diese neuerlichen Personaldebatten sind überhaupt nicht hilfreich. Und ich verstehe auch nicht, warum man sie jetzt mitten im Sommer wieder anfängt.
Ich glaube, der überwiegende Teil der Menschen in Deutschland wären sehr froh darüber, wenn wir zu vernünftigen Themen wiederkommen würden und nicht uns mit diesen abseitigen Fragen beschäftigen würden.
Die Wahlkämpfer verlangen, Themen wie die Grundrente müsse Kramp-Karrenbauer morgen im Koalitionsausschuss voranbringen, nachdem die Debatte um Maaßen heute alles überlagert hat.
Unterschiedlicher Meinung sein zu dürfen, nicht nur in der CDU, gehört zu den Grundpfeilern unserer Demokratie. Wie fest verankert bei uns diese ist, wird klar beim Vergleich mit den zwei Ländern, aus denen unsere beiden nächsten Beiträge kommen und wo gerade sehr um die Demokratie gerungen wird. Sudan und China. Und wir beginnen in Fernost, wo die Demonstranten in Hongkong den Sonderstatus ihrer Stadt gefährdet sehen und seit Wochen für ihre Rechte auf die Straßen gehen. Und während Peking vor den Stadttoren Militärpolizei aufmarschieren lässt und es mittlerweile auch Pro-Regierungsdemos gibt, gehen die Proteste für mehr Demokratie auch an diesem Wochenende weiter. Generationenübergreifend, wie Tamara Anthony aus Hongkong berichtet.
Schützt die nächste Generation steht auf dem Banner. Zehntausende Lehrer gingen heute in Hongkong auf die Straße. Die ältere Generation will ihre Unterstützung zeigen. Denn an den Demonstrationen für mehr Demokratie und weniger Einfluss von China beteiligten sich in den letzten zwei Monaten Millionen, vor allem junger Leute. Wir wollen unsere Schüler schützen, indem wir Lehrer auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, wir sind an der Seite der jungen Leute. Es ist hart zu sehen, wie die Jugendlichen direkt den Polizisten gegenüberstehen, um für unsere Stadt zu kämpfen. Sie sind doch nur Schüler. Die Angst in Hongkong wächst. Die Menschen in der ehemaligen britischen Kronkolonie sind nur durch einen Fluss von Festlandchina getrennt. Dort in der Millionenmetropole Shenzhen trainieren Einheiten der bewaffneten Volkspolizei. Sie sind dem Militär unterstellt. Ihre Aufgabe ist, im Land Aufstände zu bekämpfen. 1,5 Millionen bewaffneter Volkspolizisten gibt es in China. Zurück auf der anderen Flussseite in Hongkong. Mehrere 10.000 Menschen haben sich im Stadtzentrum versammelt, um ihre Verbundenheit mit Festlandchina zu zeigen. Sie singen die chinesische Nationalhymne. Ganz Hongkong ist in einem Chaos. Die Demonstranten der letzten Monate sollten die Regierung nicht angreifen. Es ist falsch, gegen China als Chinese zu sein. Die ganze Welt kann sehen, dass die Zentralregierung in Peking den Menschen in Hongkong viel Wohlstand gebracht hat. Die Leute sollten sich nicht beschweren. Für morgen ist eine Großdemonstration vom Pro-Demokratie-Lager geplant. Es werden Hunderttausende Teilnehmer in Hongkong erwartet.
Sie haben in der Vergangenheit nicht oft Grund zum Jubeln gehabt, doch heute feierten die Menschen im Sudan auf den Straßen. Nach Jahrzehnten des Konflikts, der Militärputsche, Bürgerkriege und Diktaturen haben Opposition und der bisher regierende Militärrat in der Hauptstadt Khartoum ein Abkommen unterzeichnet, das die Weichen für freie Wahlen stellt. Demnach sollen beide Seiten das nordostafrikanische Land, das eines der ärmsten der Welt ist, gemeinsam für eine Übergangszeit von 3 Jahren regieren. Ein erster Schritt in Richtung Demokratie, der den Menschen aber Hoffnung auf eine bessere Zukunft macht, berichtet Daniel Hechler.
Aufbruch zum Feiern an einem historischen Tag. Für Salma Nur der größte in ihrem Leben. Sie ist Revolutionärin der ersten Stunde, demonstrierte über Monate gegen die Macht der Militärs, saß im Gefängnis. Heute feiert die 37-Jährige das Ende der Diktatur. Wir wollen einen Sudan, in dem Freiheit herrscht, Rechtsstaatlichkeit, mit guten Beziehungen zu unseren Nachbarn, in dem die Ressourcen so verteilt werden, dass es für alle Menschen reicht. 2 Unterschriften, die den Neuanfang besiegeln sollen. Militärs und Opposition setzen das mühsam ausgehandelte Vertragswerk in Kraft, die neue Machtarchitektur im Sudan. Der souveräne Rat wird danach höchstes Staatsorgan. Opposition und Militärs entsenden jeweils 5 Vertreter. Den 11. bestimmen beide einvernehmlich. Ein General führt zunächst den Vorsitz. Der Rat überwacht die Regierungsbildung. Die Opposition benennt den Premierminister, das Militär den Innen- und Verteidigungsminister. Nach gut 3 Jahren stehen Neuwahlen an. Eine schwere Bürde für das neue Bündnis bleibt das Massaker vom Juni. Paramilitärs hatten ein Protestcamp brutal geräumt. 120 Demonstranten starben. Die gefürchteten Milizen sollen nun der Armee unterstellt werden. Ich verspreche Ihnen, dass die Armee alles dafür tun wird, den Willen des Volks zu respektieren und den Weg zu einer demokratisch gewählten zivilen Regierung zu schützen. Volksfeststimmung in Khartoum. Millionen feiern den Tag der Freiheit, auch Salma. Sie ist heute mächtig stolz auf ihre Revolution. Unsere Opfer waren nicht umsonst. Das Blut der Verstorbenen, all die Wunden, die gerissen wurden und auch die Zeit, die wir von Anfang an investiert haben. Die Menschen im Sudan wissen nun um die Macht der Straße. Und sie werden sie wieder einsetzen, wenn ihre Hoffnungen enttäuscht werden.
Noch bis zum 1. September läuft die Bewerbungsfrist für die neue SPD-Spitze. 13 Kandidaten gibt es bisher. Die Entscheidung, wer die Partei künftig führt, soll bis Dezember fallen. Das Ganze dauert zu lange, aber kritisiert jetzt Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Jan Hofer.
Das Auswahlverfahren sei ganz bestimmt nicht optimal, sagte Weil im Deutschlandfunk. Die Ungewissheit über eine neue Führungsspitze der SPD habe bei den Parteimitgliedern für Verunsicherung gesorgt. Das Verfahren sei zudem davon geprägt, dass es anfangs nur Absagen von möglichen Kandidaten gegeben habe. Gestern hatte Finanzminister Scholz als erster SPD-Spitzenpolitiker seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt. Weil betonte erneut, er selbst habe keine Ambitionen, nach Berlin zu gehen. Hallo Politik. Unter diesem Motto steht an diesem Wochenende der alljährliche Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Dabei nahm Vizekanzler Scholz am Bürgerdialog teil. Fragen zu seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz wich er aber aus. Das Gesundheitsministerium sorgte für eine Erfahrung der besonderen Art. Hier konnte man einen Darm von innen besichtigen. Mit Kindern über ihre Rechte sprechen, stand bei Familienministerin Giffey auf dem Programm. Zum Auftakt der Weltartenschutzkonferenz in Genf haben Umweltschützer und Regierungsvertreter vor einem rasanten Rückgang der Artenvielfalt gewarnt. Das Tempo weltweit sei gefährlich und beispiellos, sagte die Generalsekretärin Higuero in Genf. Es seien dringend politische Maßnahmen erforderlich. Vertreter von mehr als 180 Staaten beraten 12 Tage lang über den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Die Konferenz wird seit dem 1973 geschlossenen Washingtoner Artenschutzabkommen regelmäßig abgehalten. Nach mehr als 2 Wochen an Bord des Rettungsschiffs Open Arms sind 27 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Lampedusa an Land gegangen. Der italienische Innenminister Salvini hatte ihnen erlaubt, das Schiff zu verlassen, auch wenn es, so wörtlich, gegen seine Überzeugung verstoße. 105 Erwachsene und 2 begleitete Minderjährige müssen aber weiter an Bord bleiben, obwohl sich mehrere europäische Länder zur Aufnahme der Flüchtlinge bereit erklärt hatten.
Zum Glück gab es ja die Frauenfußball-WM und die U21-EM, sonst hätten es die Fans des schönen Spiels wohl kaum ausgehalten. Aber nun, Ocker Gundel, ist die Wartezeit vorbei.
Ja, endlich gibt es wieder eine verlässliche Größe in der Sportwoche. Die Bundesliga ist zurück. Und wie muss man sagen? In den ersten 7 Spielen fehlen direkt 25 Tore. So kann es weitergehen. Das denkt sich wahrscheinlich auch Borussia Dortmund. Nachdem die Bayern ja gestern nur ein Unentschieden gegen Hertha schafften, unterstrich der BVB beim 5:1 gegen Augsburg seine Meisterambitionen für diese Saison.
Dieser Auftakt ist dem BVB mal so richtig gelungen und die Bayern haben ungewollt sogar ein wenig mitgeholfen.
Jeder hat wahrgenommen, dass die Bayern gestern nicht gewonnen haben und das war so ein kleiner zusätzlicher Anreiz. Und deswegen, wir sind einfach froh, dass wir die 3 Punkte eingesammelt haben und freuen uns jetzt aufs nächste Spiel.
Dabei hatten die Borussen den Start so ziemlich in den Sand gesetzt, 31 Sekunden gespielt und der Gast führte zur Überraschung aller, Niederlechner, der Torschütze. Doch danach spielte nur noch der Titelkandidat. Und wie, alles zu schnell für Augsburg. Alcázar ganz abgeklärt, 1:1. Nach 3 Minuten nach dem Wechsel legten die Hausherren noch weiter zu. Der spektakulär aufspielende Sancho mit dem 2:1 nach 51 Minuten. Keine Zeit zum Luftholen. 6 Minuten später Borussia Dortmund in großer Spiellaune und Augsburg überfordert. Reus mit dem 3:1. Und der BVB hatte immer noch Lust auf mehr. Alcázar mit dem 4:1 nach einer Stunde. Zu guter Letzt durfte sich auch noch Neuzugang Brandt in die Torschützenliste eintragen. Der BVB ist eindrucksvoll in die neue Saison gestartet.
Ja, und einen guten bis sehr guten Eindruck hinterlassen hat auch Aufsteiger Paderborn bei der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus nach 4 Jahren. Punkte gab es für eine starke Leistung allerdings nicht, denn Leverkusen siegt in einer unterhaltsamen Partie mit 3:2. Für Paderborns Erfolgstrainer Steffen Baumgart, der den SCP von der 3. Liga schnörkellos in die Bundesliga führte, war das Ergebnis heute aber eher zweitrangig.
Verloren und trotzdem zufrieden. Für Steffen Baumgart war das Bundesliga-Debüt als Trainer ein tolles Erlebnis.
Wirklich ein Erlebnis, wo ich den Jungs auch schon zur Halbzeit gesagt habe, genau das wollte ich haben. Ein Spiel, was du auch gerne in 10 Jahren noch erzählst und gerne sagst, das war mein Debüt, unabhängig mal vom Ergebnis.
Die Paderborner in Blau starteten mit einem Gegentor in die Saison. Leverkusens Leon Bailey nach 10 Minuten zum 1:0 für die Werkself. Doch die Gäste konterten frech und kamen schon 5 Minuten später zum Ausgleich. Sven Michel 1:1. Es entwickelte sich ein turbulentes Spiel. Kai Havertz brachte Leverkusen in der 19. Minute erneut in Führung. Doch auch das 2:1 hatte nicht lange Bestand. 25. Minute. Wieder glich der Aufsteiger aus. Sven Michels Schuss noch nicht hinter der Linie. Mamba erzielte das 2:2. Bayer-Trainer Peter Bosch unzufrieden, die Werkself mit Problemen in der Defensive. Da konnte auch der 3:2-Siegtreffer für Leverkusen in der 69. Minute durch Kevin Volland den Trainer nur in Teilen für dieses Spiel begeistern.
Also mit dem Ergebnis sehr glücklich, mit der Leistung nicht, weil wir haben nicht gut gespielt.
Für Steffen Baumgart, wir erinnern uns, war es heute genau andersherum.
Und das hier sind die weiteren Ergebnisse des ersten Spieltags. Werder verliert gegen Düsseldorf mit 1:3. Wolfsburg schlägt Aufsteiger Köln mit 2:1. Und Freiburg gewinnt gegen Mainz mit 3:0. Im Abendspiel trennten sich Gladbach und Schalke torlos. Ebenfalls ein Unentschieden gab es schon gestern Abend beim Eröffnungsspiel zwischen Bayern und Hertha. Und morgen spielt Frankfurt gegen Hoffenheim und Union Berlin trifft in seinem allerersten Spiel in der Bundesliga auf Leipzig. In Belgien läuft die Hockey-EM für Männer und Frauen. Die deutschen Frauen starten morgen ins Turnier. Heute hieß es deshalb Men First. Und die deutschen Herren hauten direkt einen raus und feierten beim 9:0 gegen Außenseiter Schottland den höchsten Auftaktsieg bei einer EM überhaupt. Morgen wird es für den Olympiasieger von 2016 dann ungleich anspruchsvoller. Dann geht es gegen den EM-Titelverteidiger aus den Niederlanden.
Die deutsche Basketballnationalmannschaft hat das zweite Spiel im Supercup gegen Tschechien gewonnen. Angeführt von NBA-Star Dennis Schröder hatten die Deutschen in Weiß den besseren Start. Der Aufbauspieler war mit 21 Punkten bester Deutscher, traf in der ersten Halbzeit aus allen Lagen. Bundestrainer Henrik Rödel sah in der zweiten Halbzeit ein starkes Offensivspiel seiner Mannschaft. Vor allem gegen den 2,4 Meter großen Daniel Theiss hatten die Tschechen kaum ein Gegenmittel. Zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in China besiegt das deutsche Team Tschechien mit 87:68 und trifft morgen auf den WM-Teilnehmer Polen.
Ja, und von dem einen großen Basketball geht es jetzt wie immer am Samstagabend an dieser Stelle zu 6 kleinen Bällchen. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 2, 6, 9, 28, 33, 45. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Das kann nur eine Harley sein. Und das können nur Peter Fonda und Dennis Hopper im Film Easy Rider sein. Zwei Hippies auf dem Weg durch den Südwesten der USA mit Marihuana und Motorrad. Mehr Freiheitsgefühl geht kaum. Fonda gab auch in späteren Filmen immer wieder den rebellischen Biker. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. Und damit sind wir fast am Ende unserer Sendung angekommen. Fehlt nur noch eins, der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie sind denn die weiteren Aussichten?
Ingo, da ist einiges los beim Wetter in den nächsten Tagen, vor allem morgen. Das gilt dann vor allem für die Mitte und bis Dienstag im Süden. Denn es gibt kräftigen Regen. Der startet morgen schon. Da sind es dann 20 bis 25 Liter im Nordwesten Nordrhein-Westfalens. Und jetzt rechnen wir mal dazu, was die nächsten Tage hinzukommen wird. Morgen ist nicht nur der Regen das Thema, sondern vor allen Dingen auch der Wind. Das können Sturmböen sein, örtlich sogar schwere Sturmböen. Und zwar von Rheinland-Pfalz über Hessen, dann Thüringen, westliches Sachsen-Anhalt und rüber bis nach Sachsen. 60 bis 80 Kilometer pro Stunde, Höhepunkt am Vormittag und bis zum Mittag. Der verschwindet dann am Montag wieder. Dafür regnet es dann auch zusätzlich noch im Süden von Baden-Württemberg bis nach Bayern. Und am Dienstag kommt sogar eine richtige Schippe dazu. Das bedeutet, vor allem im Süden können es örtlich an die 40, 50 Liter werden, direkt am Alpenrand sogar noch ein bisschen mehr. Also ziemlich abwechslungsreiches Wetter die nächsten Tage. Der Regen kommt jetzt in der Nacht schon aus Westen, Südwesten herein, kann dann in Rheinland-Pfalz auch mal kräftiger ausfallen. Die Temperaturen sinken unter diesen dichten Wolken auf recht einheitliche meist 17 bis 14 Grad. Morgen Vormittag starten wir mit dichten Wolken, vor allen Dingen nach Norden hin. Da regnet es dann in Nordrhein-Westfalen kräftiger, dazu über der Mitte der starke Wind. Im Süden scheint häufig die Sonne, im Laufe des Nachmittags dann von der Ostsee rüber bis nach Rheinland-Pfalz dichte Wolken mit etwas Regen. Im Süden viel Sonnenschein und an der Grenze zu der sehr warmen Luft, mit der wir es dann im Süden zu tun bekommen, können sich einzelne aber kräftige Schauer und Gewitter entwickeln. Und die Grenze verläuft so quer über Deutschland. Das heißt, Bayern, Baden-Württemberg rüber bis nach Sachsen, bis in die Lausitz, so 30 bis 33 Grad, nach Norden deutlich kühler mit 18 bis 22. Der Wind recht kräftig, vor allem am Vormittag und Mittag aus südwestlichen Richtungen über der Mitte. Und am Montag dann von Bayern, Baden-Württemberg bis zur Lausitz zum Teil kräftige Schauer, Gewitter 23 bis 25 Grad. Und am Dienstag vor allem im Süden, da dann aber noch häufiger nass.
Claudia Kleiner, danke für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag mit Gedanken über den Geist von Woodstock, dem Festival, das ja an diesem Wochenende vor 50 Jahren über die Bühne ging. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.